25 Birds of People.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 15. Gast in Season 17 ist Marie-Sophie Lenz, Portfolio-Managerin im Energiebereich und Autorin des monatlichen regulatorischen Newsletter Inacomp. Und jetzt bei mir im Studio, liebe Marie-Sophie, servus und herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch, wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Du wurdest mir von der EXA vorgeschlagen als Expertin in dem Bereich. Ich sage danke dafür an die EXA. Und dann habe ich das Foto gesehen und gesagt, ja, ich kenne dich. Und das war meine Stromhändlerprüfung. Ich bin ja noch immer so stolz. Und du warst dann irgendwie dabei im Nachklang oder so. Du bist im Team von Team, sagen wir mal so. Team genau. Heißt das Schulungsteam. Und dazu kommen wir später. Das erkläre ich dann. Und ja, Karriere, Werdegang. Ich interessiere mich natürlich bei dir auch, wie du in die Branche gekommen bist, und bediene mich immer, und das sage ich sehr gerne, bei den öffentlichen Einträgen meiner Gäste, die sie selbst, in dem Fall du, auf LinkedIn machen. Und da gibt es ein paar spannende Internships, die du gemacht hast in Vorarlberg. Fangen wir mal damit an, bitte.
Genau, also ich habe ja auf der BOKU studiert und habe dort Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert und habe mich da im Bachelor dann auch sehr stark für nachhaltig bauen interessiert und habe dann dort Praktika gemacht, quasi dann eigentlich den ganzen Bachelor durch, weil ich dann jeden Sommer bei diesen 3 Projektpartnern für den KGA, also das öffentliche Bauen, also nachhaltiges öffentliches Bauen und die Rolle von der öffentlichen Hand dazu, und habe mich da eben interessiert, wie kann irgendwie Produktinnovation eben durch öffentliches Beschaffungswesen forciert werden für nachhaltige Bauprodukte. Das war so mein Start.
Da warst du so ein Early Bird auch irgendwie, ne? Und das ist ein Riesenthema auch für viele börsennotierte Unternehmen, die Bohr, die Strabag, die UBM zum Beispiel, die möchte ich bei der Gelegenheit auch nennen. Ja, Vorarlberg, und die BOKU war aber in Wien, glaube ich, oder?
Genau.
Oder die ist ja in Wien, und wieso dann Vorarlberg?
Genau, also ich komme ja auch ursprünglich aus Vorarlberg,
okay,
und ja. So war das auch immer ganz cool im Studium, dass man dann im Sommer in Vorarlberg war, und dann habe ich dort die Praktika gemacht und eben auch eine Verbindung gehabt zu Wien. Da gab es ein Kooperationsprojekt und dann war ich ein Teil davon auch in Wien, und genau.
Und jetzt an dieser Stelle frage ich dich, Süßes oder Salziges? Magst du Mannerschnitten oder Soletti?
Ich bin immer eher für süß.
Dann einmal Mannerschnitten an dich auf jeden Fall.
Dankeschön.
Yes. Ja, Stromexpertin, Energieexpertin, wie ist dann der Einstieg in die Energiebranche bei dir erfolgt?
Genau, also es war jetzt nach dem Bachelor eben auch mit diesem Hintergrund, mit dem nachhaltig Bauen. Das war auch der Grund dafür, wieso ich den Fachbereich Energie gewählt habe. Habe dann aber gleich dann zum Beginn vom Masterstudium in der Ringvorlesung mal das erste Mal das Wort virtuelle Kraftwerke gehört und dass das wichtig ist, um die Energiewende zu schaffen. Und das hat mich interessiert, fand ich ganz spannend, geschaut, ob es da ein Praktikum in dem Bereich gibt. Habe ich dann auch gefunden und war dann eben 3 Monate Praktikum bei einem Regelenergiemarktpool und habe dann das erste Mal so einen Einblick bekommen, wie das Regelenergiemarktdesign aufgebaut ist. Und das hat mich schon sehr überrascht damals auch, weil das quasi auch ein Engpassmarkt ist, wo man eben, oder die Grenzen damals noch bei 99.000 Euro die Megawattstunde waren.
Wow.
So, und dann habe ich mich gefragt, wer entscheidet dieses Marktdesign und was für Rolle spielt dort auch irgendwie europäische Marktintegration. Und dann bin ich irgendwie weggekommen von dem nachhaltig Bauen und wollte nur noch Energiewirtschaft.
Wobei es ja auch durchaus verwandt ist alles, genau, miteinander. Muss man schon sagen, aber deswegen war mir auch die Einleitung so wichtig. Und ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer, die können das jetzt nach den ganzen anderen Folgen antizipieren. Ich muss dich jetzt fragen, was ist ein virtuelles Kraftwerk?
Ja, also das ist quasi ein dezentrales Kraftwerk, also kein echtes physisches Kraftwerk, sondern dort werden unterschiedliche Erzeugungseinheiten gepoolt, virtuell, und dann kann man die gemeinsam vermarkten. Also bei dem Kraftwerk, wo ich, oder bei diesem virtuellen Kraftwerk, bei dem ich gearbeitet habe, die waren quasi bei auf den Regelenergiemärkten tätig. Also das ist quasi Strom, den die Übertragungsnetzbetreiber ausschreiben, um in dem Fall von einem Engpass eben Strom hochzufahren oder Strom runterzufahren, eben um immer diese 50 Hertz Frequenz zu halten. Und über diesen Pool konnten sie oder dieses virtuelle Kraftwerk kann dann eben diese Anlagen gemeinsam vermarkten und dann entscheiden, welches Kraftwerk sie quasi dann abrufen, wenn es zu einem Abruf kommt.
Also auch da eine Digitalisierung natürlich, die dann den Strom von den echten Kraftwerken holt natürlich.
Genau.
Ja, genau. Ganz, ganz spannend. Finde ich cool, dass du dich da so spezialisiert hast in diese Richtung. Und ein Internship hat dich auch nach Germany geführt, nach München sehe ich da. Was war da deine Rolle?
Genau, also das war ja auch dieser,
dieser
Regelenergiepool. Ich habe dann dort auch schon gehört, dass da eben in den Day-Ahead-Märkten, also die ja auch die EXA betreibt, ist die Marktintegration ja schon sehr weit fortgeschritten. Und bei den Regelenergiemärkten, dadurch, dass da ja auch um Versorgungssicherheit geht, weil das quasi die letzte Instanz ist, um die 50-Hertz-Frequenz zu halten, war diese Marktintegration noch nicht so weit fortgeschritten und habe mich dann auch entschieden, meine Masterarbeit eben über diese Regelenergiemarktkooperationen zu schreiben.
Und die war sicher sehr erfolgreich, oder? Die Masterarbeit.
Ja, das war ein sehr spannendes Projekt auch und da einzutauchen und sich anzuschauen, wie wie Marktdesign oder wer diese Regeln für das Marktdesign am Schluss tatsächlich entscheidet in Europa. Und ja, war sehr froh mit der Entscheidung.
Wunderbar. Wie gesagt, Season 17, du mein 15. Gast, die EXA presented diese Season. Ich habe schon etliche Expertinnen aus dem Energieumfeld in diesem Zusammenhang hier zu Gast gehabt. Du selbst hast auch bei der EXA gearbeitet, 21 bis 23. Was war da deine Aufgabe bei der EXA?
Genau, also ich war ja bei der EXA auch im Market Operations Team, das heißt auch für die Abwicklung.
Da hatte ich schon wen. Die Fabienne jetzt zum Beispiel, ne? Oder den Robert.
Ja, alles sehr gute Kollegen von damals, ehemalige.
Wenn wir beide verlinken natürlich, ja. So wie auch die Andrea Benkendorf, ja. Bitte.
Ja. Genau. Ja, die Fabienne habe ich eh auch dann auch übers Studium gekannt und ja, ich war dann im Market Operations Team und eben auch für die Abwicklung von der 10.15 Auktion und von der Market Coupling Auktion zuständig und dann den Alex auch unterstützt bei den Teamvorträgen und hat auch einen kleinen Vortrag gehalten. Genau.
Spannend, spannend. Und so habe ich dich dann auch kennengelernt. Das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe das Minimum-Anfordernis an Terminen im Rahmen der Schulungen vorher gemacht. Und das ist, glaube ich, eine ganze Woche gewesen. Und du bist auch Vortragende, aber ich durfte dich als Vortragende nicht genießen, weil ich nur das Minimumprogramm, aber ich habe dich dann bei der Prüfung in den Nachgesprächen irgendwie kennengelernt. Ja. Die Schulungen, die es da gibt, was hast du da als Schwerpunkt? Wo bist du die Vortragende? Was lehrst du im Rahmen dieser Schulungen? Und wie ich jetzt gehört habe, auch wenn du nicht mehr bei der EXA bist, bist du immer noch im Schulungsteam dabei.
Genau.
Was kann man von dir lernen?
Ja, also wir als Innercomp, also wir haben auch die einen Teil bei diesen Schulungen, den wir halten, also die Hälfte der Schulungen halten wir auch dort. Und ich habe einen Vortrag zu Market Coupling und Engpassmanagement und mache dort ein kleines Rechenbeispiel mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, um irgendwie zu zeigen, was es bedeutet, wenn es eben isolierte Märkte gibt oder einen gekoppelten europäischen Strommarkt. Und was das für Auswirkungen auf die Gesamtwohlfahrt hat, weil das quasi auch der Hintergrund ist, wieso es überhaupt eine Strommarktintegration gab, ist ja immer die Gesamtwohlfahrt zu maximieren dadurch und zeigt dann auf, dass es gut ist, dass wir einen gekoppelten Markt haben und dass wir keinen isolierten Markt haben.
Jetzt habe ich mit Vorgästen aus dieser Season schon durchaus ausführlich über 10, 15, 12 Uhr Aktionen gesprochen, Market Coupling. Gehen wir trotzdem nochmal ein, den Unterschied 10, 15, 12 vielleicht und im Speziellen das Market Coupling. Und mir gefällt auch das Wort Wohlfahrt und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch sagen, dass ich, so wie ich jetzt eure Branche wahrgenommen habe in den letzten Wochen durch die intensive Auseinandersetzung damit, dass das durchaus viel weiblicher ist als der Aktienhandel. Möchte ich mal so stehen lassen, meine Wahrnehmung.
Ja, es geht noch besser. Also, aber
ja, war für mich jetzt keine eine ganz klare Wahrnehmung, dass da sehr, sehr viele weibliche Energie reinfließt in die Energiebranche und ich finde das super einfach. Ja. Also Market Coupling, was tut sich da?
Genau, also Market Coupling, also im Vergleich zur 10.15 Auktion ist es ja quasi, das sind zwei getrennte Märkte oder werden wie zwei getrennte Märkte behandelt, also wo die EXA auch tätig ist. Beim Market Coupling werden quasi die physischen Transportkapazitäten, also das ist, wie viel Strom über welche Grenze transportiert werden kann, das wird implizit in die Preisbildung mit integriert und fließt dort mit ein. Früher war es so, dass es quasi eine eigene Auktion für die Grenzkapazität gab. Das ist zum Beispiel auch mit der Schweiz aktuell noch so. Das heißt, dass man sich das Recht erworben hat, von zum Beispiel von Österreich in die Schweiz Strom zu importieren. Und das hat dann auch einen Wert. Und dann gab es eine getrennte Auktion auch für den Strom an sich, also ohne diese Grenzkapazität. Und durch dieses Market Coupling wird das alles in einem Prozess abgewickelt. Das heißt, als Marktteilnehmer kann man sich auch nicht mehr diese physische Kapazität sichern, sondern das führt einfach oder fließt in diese Preisbildung mit ein. Bedeutet auch, oder war auch die Idee von der EU, wenn es genügend physische Kapazitäten in ganz Europa gäbe, wäre in ganz Europa der Strompreis gleich. Und dadurch, dass das eben nicht so ist und es eben limitierte Transportkapazitäten gibt, die sich auch unterscheiden, eben wie die Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur in den Gebotszonen ist, haben wir eben getrennte Strompreise in Europa.
Und diese Market Coupling-Punkt der 12-Uhr-Geschichte, High Noon, würde man im Westernwesen sagen, ist deine Spezialität bei den Schulungen. Das ist dein Thema, ne?
Genau. Also eben so ein Rechenbeispiel, wo wir uns anschauen, zwei Länder, jetzt einmal sind es getrennte Märkte, einmal ist es ein komplett gekoppelter Markt, einmal gibt es eine physische Kapazität, die einen Engpass darstellt und dann rechnen das die Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmer durch und dann am Schluss zeige ich dann auf, mit welcher Lösung eben die Gesamtwohlfahrt am höchsten ist.
Und das Wohlfahrt ist eben der gekoppelte Schönes Markt. Wort. Es ist noch ein Wort gefallen in den Gesprächen mit deinen Kollegen, Kolleginnen, Ex-Kolleginnen und so weiter. Fahrplan. Darf ich dich das auch noch bitten, kurz, weil ich habe Hörerrückfragen gehabt, was ist ein Fahrplan?
Genau, also es ist immer so oder so funktioniert auch unser Strommarktdesign, dass man quasi einen Fahrplan an die APCS liefert und da quasi schon im Vorhinein, also am Vortag, quasi definiert, wann man wie viel Strom verbrauchen oder erzeugen wird. Und das ganze System funktioniert so, dass wenn das stimmt oder die Prognose mit dem tatsächlichen Verbrauch, mit der tatsächlichen Erzeugung, wenn das dort Abweichungen gibt, dann bekommt man sogenannte Ausgleichsenergie verrechnet. Das ist quasi eine Art Strafzahlung, die kann positiv und negativ sein, abhängig davon, ob man mit der Delta-Regelzone korreliert oder nicht.
Man merkt, du kennst dich aus, ja. Also, klingt alles sehr, sehr schön, aber der Fahrplan ist dort, wo der Strom hingeschickt wird, eigentlich auch, kann man sagen, oder? Oder
genau, ist es das also nicht? Der Fahrplan definiert eigentlich nur, in welcher Viertelstunde ich wie viel Strom verbrauche oder nicht verbrauche. Und natürlich bei der EXA, also man kann ja über die Börse handeln oder auch OTC handeln oder eben direkt Kraftwerke in eine Bilanzgruppe integrieren. Und bei der APCS kommt dann alles gesammelt an. Das heißt, der Fahrplan ist quasi, wenn ich jetzt über die EXA ein Börsengeschäft mache, dann sagt mir das quasi, dass ich an die EXA verkauft habe oder an die EXA gekauft habe, weil da habe ich ja keinen direkten Counterpart. Und wenn ich einen OTC-Trade habe, habe ich dann einen direkten Counterpart, den ich dann in dem Fahrplan.
Das ist dann noch ein großer Unterschied zum Aktienmarkt, während dem das Orderbuch ziemlich gleich ausschaut. Da habe ich mal, hey, bitte, was ist denn das für ein leichtes Heimspiel für mich? Und dann wird es aber durchaus heavy in diesem Strommarkt, aber ich finde es total spannend. Ja, liebe Marie-Sophie, jetzt mache ich die Überleitung, du hast das eh schon genannt, die Inacomp. Ich habe dich auch anmoderiert als quasi Portfolio-Managerin im Energiebereich für die Inacomp. Dort bist du seit 2023. Die Inacomp ist auch Partnerin der EXA in den Teamschulungen für junge, neue und ältere Stromhändlerinnen und Stromhändler. Stellen wir uns mal kurz die Inacomp für unsere Hörerinnen, bitte. Ist das ein österreichisches Unternehmen?
Genau, es ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Wien, also in Gersthof sind wir. Und wir haben aber Kunden eben in ganz Europa und auch in Amerika. Und wir sind ein reines Beratungsunternehmen. Also wir haben keine eigenen Positionen. Wir verkaufen unser Know-how. Und eine große Kundengruppe von uns ist eben die Industrie, also Großenergieverbraucher, mit denen wir eben oder die wir betreuen, startend eben damit, dass wir eine Strategie mit ihnen entwickeln, wie viel Strom und wie viel Gas sie im Vorhinein eindecken möchten. Haben dann eben dort auch einen Spielraum, wo wir eben Marktmeinungen von unserer Seite zulassen. Also wir schauen uns immer an.
Also ihr seid auch ein Research House irgendwie.
Genau, ja. Genau.
Und die Kunden, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort gefallen bin, aber die Frage ist mal, die sind nicht zwingend jetzt Handelsmitglieder von der EXA, sondern auch vielleicht Industrieunternehmen, die nicht EXA-Kunden sind. Wie genau. Zum Beispiel die großen ATX-Unternehmen, die viel Strom brauchen.
Genau, genau. Okay. Also die Industrieunternehmen, die handeln selbst nicht. Mhm. Das heißt, die haben aber natürlich andere Konditionen bei einem Strom- oder Gaslieferanten, als wir jetzt als Haushaltskunden haben. Und sie können eben dadurch eben auch Terminmarktgeschäfte quasi über den Vorlieferanten selbst tätigen. Das heißt, sie können den Verbrauch, den sie haben, können sie im Vorhinein auch hedgen. Mhm. Und wir beraten sie dann eben darin, dass wir ihnen sagen, wann ist ein guter Zeitpunkt, Fixierungen durchzuführen.
Das heißt, ihr bringt da durchaus auch Marktmeinung ein, wie ein typisches Research-Haus auch im Wertpapierbereich zum Beispiel.
Genau, also wir schauen uns an, was machen die Strommärkte, Gas, CO2 und was sich auch geopolitisch tut und verändert.
Ja, spannend, dass dieses Know-how kann sich in einem mittelgroßen börsennotierten Unternehmen zum Beispiel nicht automatisch selbst ausgehen. Deswegen nimmt man da euch, Inercomp, dazu. Frage Inercomp, was heißt Inercomp?
Independent Energy Experts.
Ja, schön, ja. Genau. Ich habe zuerst geschaut, fehlt da ein T? Nein, fehlt kein T, aber Independent Energy Experts. Klingt einmal sehr cool und ihr handelt es aber nicht selbst. Also ihr seid nicht die ausführenden Händler, sondern ihr macht Advisory und Beratung und genau. Strategie, was man tun könnte.
Genau, das machen wir und haben dann eben auch die Marktmeinung. Und dann abhängig davon, wie das mit den Kunden geregelt ist, kann das auch sein, dass wir eben dann bei dem Vorlieferanten, denen dieses Industrieunternehmen beispielsweise hat oder der Energielieferant, dass wir dann dort diese Absicherung durchführen. Und der Vorteil ist eben, dass wir eben Zugang haben zu den Live-Preisen und dann auch schauen können, ob die Preise, die uns da genannt werden, ob die dann auch den Börsenpreisen entsprechen oder ob dort eben ein Aufschlag mit drin ist.
Also ihr seid da ganz knapp, nehme ich an dem Treasury der Unternehmen dran. Dort wird es angesiedelt sein, nehme ich an,
oder? Genau.
Da freue ich mich schon. Kleine Einschaltung am Rande, wieder die Treasury and Finance Convention in Schladming wird es heuer zum dritten Mal geben und ich freue mich dort wieder mit Treasury-Expertinnen und Experten podcasten zu dürfen. Das ist nämlich, da werden wir heuer wieder auch über den Strom reden, weil das ist natürlich ein Riesenthema geworden, vor allem in den letzten Jahren. Du bist jetzt 2 Jahre dort, die Volatilität, die ist nach wie vor hoch und ist beratungsintensiv geworden, das Geschäft, was vor einer Generation noch nicht der Fall war, aber jetzt schon. Was kann ich mir vorstellen, jetzt so ein Tagesablauf einer Portfolio-Managerin, wie du das machst?
Genau, also einmal haben wir bei uns, dass eben jeder seine eigenen Kunden hat, die er betreut. Und dort haben wir auch dann, überwachen wir den Markt, haben dort Limiten gesetzt. Das heißt, eine Aufgabe ist natürlich, wenn dort Limiten fallen, dass wir dann ja auch darüber informieren, was man jetzt tun soll, ob es sinnvoll ist, jetzt einzudecken oder nicht einzudecken. Ja, also wir treffen dann auch die Entscheidung, ob Absicherungen durchzuführen sind oder nicht und tun das dann auch.
Weil es ist ja auch ein Margin-Thema. Wenn man sich absichert, wird ja die Margin auch kleiner für den Kunden, die hinterlegt. Ja. Also es ist spannend, ja.
Ja, und dadurch sind wir eben auch bei allen Belangen von unseren Kunden in Kontakt. Das heißt auch natürlich, wenn geopolitisch sich etwas tut, dass wir dann dazu eine Meinung haben, was das für Auswirkungen auf den Markt hat. Und dann eben auch ein Großteil, den ich bei uns im Unternehmen mache, ist eben, dass ich den regulatorischen Bereich mir anschaue und mir dort anschaue, was es dort für Änderungen gibt und was für Auswirkungen das eben auf Lieferanten, auf Verbraucher und Erzeuger hat. Und was dort für Handlungsschritte zu empfehlen.
Genau, so habe ich dich auch anmoderiert als Autorin des monatlichen regulatorischen Newsletters. Wie umfangreich ist das, so ein regulatorischer Newsletter? Klingt nach viel Arbeit auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite bleibt man halt fachlich voll fit. Ne?
Genau, also ich finde das ein sehr cooles Projekt, das wir gestartet haben vor einem Jahr, jetzt haben wir schon ein bisschen über ein Jahr. Und quasi, oder das Marktdesign, was wir ja haben, ist ja auch die Basis oder das Spielfeld davon, wo sich eben Lieferanten, Verbraucher, Erzeuger irgendwie orientieren können. Und in diesem monatlichen Newsletter schauen wir uns an, einmal, was hat sich jetzt in dem Monat getan auf EU-Ebene in Österreich und Deutschland. Einmal Marktdesign auch und dann natürlich auch alle anderen Verpflichtungen, die jetzt Lieferanten oder Verbraucher betreffen. Zum Beispiel gibt es ja auch jetzt ein neues CO2-Zertifikate-Handelssystem, das ab 2027 eingeführt werden soll, das ETS2. Das wird zum Beispiel auch so ein Thema, wo wir dann auch die Unternehmen da begleiten und beraten und bereiten das dann auf und schreiben dann wirklich auch oder zeigen auf, was für Auswirkungen sind jetzt explizit aus einem neuen Gesetz für Industrie, für Lieferanten und für Erzeuger.
Und dieser Newsletter, ist der, nehme ich an, für eure Kunden als Produkt, oder? Oder kann da jeder gegen einen Kostenersatz oder wie schaut das aus?
Genau, also für unsere Portfolio-Kunden ist er mit im Paket inkludiert und sonst kann man ihn auch so erwerben, kostenpflichtig.
Ja, fair enough auf jeden Fall. Ihr seid, hast du erwähnt, Partner der Teamschulungen von EXA, muss ich nochmal betonen, Team, nicht TAM, so wie die Mannschaft, sondern als Wortspiel irgendwie mit TEEM. Ihr macht circa die Hälfte, hast du gesagt. Ist deins noch immer das Market Coupling oder hat sich deine Rolle im Schulungsteam durch die Innercomp verändert?
Genau, also ich mache aktuell noch quasi das Gleiche, was ich auch bei der EXA gemacht habe, bei der Teamschulung. Und werde da in Zukunft wahrscheinlich auch dann noch mehr Teile übernehmen. Das sind wir gerade in Diskussion.
Ich glaube, das macht dir Spaß, ne? Diese Schulungen auch.
Genau, also ja. Ich finde das immer spannend.
Ich habe bei der Innercomp auch gelesen, Energie ist unsere Leidenschaft, darum sind wir Experten für Energiemärkte und Energielieferverträge. Unser Schwerpunkt liegt im Großhandel von Strom, Erdgas, CO2 und so weiter. CO2 hast du kurz besprochen. Strom habe ich viel besprochen, auch mit den Vorgästen, wenn ich das mal so subsumieren darf, in der Staffel. Erdgas noch kaum. Ganz kurz zum Gas. Ist das dein Schwerpunkt auch oder bist du eher die Stromexpertin? Oder gehört beides dazu, wenn man einen Kunden berät? Ich denke, er wird vielleicht nicht mehrere Ansprechpartner haben. Ne?
Also Gas gehört auf jeden Fall immer dazu. Also auch dadurch halt auch für den Strom. Also wir betreuen auch Gasportfolios, ich selbst nicht. Also ich betreue selbst nur Stromportfolios. Aber Gas ist natürlich preisgebend auch für die Strompreise. Dadurch, dass wir eben die Merit Order haben, ist ja auch quasi das letzte Kraftwerk, setzt quasi den Preis. Und das ist auch immer noch so, das haben wir jetzt auch im Jänner gesehen, haben wir sehr hohe Strompreise gehabt. Und da das Gas eben sehr teuer war jetzt im Jänner, hat das eben auch die Strompreise nach oben getrieben. Und wenn wir da zum Beispiel auch mit Österreich und Deutschland vergleichen, ist es so, dass wir auch eine sehr geringe Laufwasserkraft hatten jetzt im Jänner. Und wenn uns diese Laufwasserkraft fehlt und wir eben viel Gas verstromen müssen in Österreich, dann sind auch entsprechend eben die Strompreise sehr hoch. Und so war der Spread zwischen Deutschland und Österreich jetzt zum Beispiel für den Jänner bei über 18 Euro. Megawattstunde.
Ich fühle mich wieder tief ins Jahr 2022 versetzt, wo diese Dinge dann ein bisschen ausgeartet sind. Aber die Laufwassergeschichte ist eine Stärke von Österreich grundsätzlich, oder?
Genau.
Man sagen. Weil wir haben das Gefälle in der Donau, sage ich immer wieder so gerne.
Genau, also die Laufwasserkraft ist eine Stärke von Österreich und das merkt man auch sehr schnell, wenn sie nicht da ist. Also wir haben jetzt im Vergleich zum Vorjahr im Jänner eben 43% weniger Laufwasserkraft gehabt. Und das spürt dann Österreich auch, weil dann sind die Preise in Österreich dann entsprechend höher als in Deutschland.
Ich möchte jetzt nicht despektierlich, was das Hochwasser im Vorjahr, was viel Schaden angerichtet hat, sein. Aber immer wenn ich meine Eltern besuche, sagen mir die, es regnet nicht mehr. Ja. Es ist zwar immer wieder schier und kalt und komisch, aber es regnet einfach nicht. Ja. Und das merkt man dann halt auch an Laufwasser. Ne?
Genau, auch beim Skifahren. Also der wenige Niederschlag, es gab auch wenig Schnee. Ja.
Komme ich dann eh gleich zur Überleitung Sport noch. Das Skifahren war so ein kleines Stichwort, auch als Vorarlbergerin natürlich. So, ich baue immer gerne auch noch einen Call to Action ein. Verlinken werde ich auf jeden Fall die Innercomp in unserem Podcast. Dann diese Teamschulungen, die EXA anbietet mit dem direkten Link. Ja, und wenn ich jetzt als Unternehmen noch nicht eine Advisory, eine Partnerschaft habe oder einen Berater, einen Researcher, wie es die Innercomp anbietet, wie nehme ich dann besten Kontakt auf als Unternehmen? Kann man dein LinkedIn-Profil vielleicht verlinken, wenn jemand Fragen dazu hat?
Genau, gerne. Das über LinkedIn oder auch auf der Homepage sind auch unsere E-Mail-Adressen, also da gerne direkt.
Das werden wir machen, wird in den Shownotes zu finden sein. Ja, du hast Vorarlbergerin Skifahren, ich weiß auch, dass du Läuferin bist. Sprech mal kurz über den Sport und ich kann mich noch erinnern, ich habe dich mal nach einem Plauderlauf gefragt und im Vorgespräch haben wir aufgeklärt, wie ich eigentlich auf die Idee dazu gekommen bin und wir haben einen gemeinsamen Bekannten und irgendwie haben wir über ihn gesprochen, glaube ich. Ne? Du bist auch tätig bei Charity-Läufen.
Genau, beim Vienna Charity Run unterstütze ich dort die Aktivitätenmeile, also das Rahmenprogramm neben dem Lauf mit.
Der Christoph Veggi, ein Wegbegleiter auch von mir, liebe Grüße an ihn. Und irgendwie sind wir da zum Reden gekommen und einen Plauderlauf holen wir heuer im Sommer mal nach. Ja, du und Laufen, wie intensiv betreibst du das?
Ja, also ich laufe sehr gerne und gerne auch etwas bergauf. Also ja, und ja, ich laufe 2-3 Mal die Woche und jetzt im Winter mehr, im Sommer dann wieder mehr Rennrad fahren.
Na, von Gersthof brauchst du ja nur die Schuhe schnüren und bist gleich relativ hügelig in Wien unterwegs, ne?
Genau.
Von der Firma. Irgendwelche Ziele, irgendwelche Bewerbe, für die du hintrainierst aktiv?
Aktuell noch keine. Also ich muss mir noch überlegen. Ich möchte auf jeden Fall nochmal einen Triathlon machen, vielleicht eine Sprintdistanz, aber noch nicht entschieden, genau.
Oh, eine Sprintdistanz klingt anstrengend auf jeden Fall. Bei mir scheitert es an einem Schwimmen einfach. So ein Seniorenbrustschwimmer bin ich und da bist du gleich hinten nachher. Ja. Genau, dafür könnte ich dann beim Laufen einige überholen, höchstwahrscheinlich, ja. Wenn ich nicht dann Kilometer hinten bin oder so, zum Start schon. Liebe Marie-Sophie, letzte Frage, wie immer klassisch. Ich glaube, das macht dir Spaß, was du tust, dein Beruf. Und was ist es, was dir Spaß macht an dem Beruf?
Also ich finde es sehr spannend, jetzt auch bei der Innercom, dass man einfach auch sieht, dass sich eben sehr viel verändert und dass man dort eben so nah dabei ist. Und also es wird nie langweilig und es gibt da noch viel zu tun und ja, mir taugt das einfach, da zu sehen, wie sich auch Marktintegrationsprojekte weiterentwickeln und da auch Kunden dabei zu unterstützen, richtige Entscheidungen zu treffen.
Und es ist durchaus ein Change-Prozess auch in der Energielandschaft und es ist doch schön, ein Teil davon zu sein.
Genau.
Ja. Diesen quasi mitentwickeln zu dürfen, durchaus trotz deiner Jugend als Early Bird, kann man sagen. Ne? Wunderbar. Ich spiele meine Abspannmusik, hat mir riesig Spaß gemacht, hat mich gefreut, dich nach 2 Jahren wieder zu treffen. Du hast dann im Nachgang, glaube ich, ein paar Schulungsergebnisse mit uns diskutiert, weil ich dich als Vortragende nicht gehabt habe. An euch da draußen, danke ans Reinhören. Wie gesagt, die Links sind in den Shownotes und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Nach danke von mir fürs Zuhören.
Wunderbar. Tschüss und Baba. Seven.